Hallo und herzlich willkommen zur Sonderepisode des What the Funk Podcasts mit Staggi und meiner Wenigkeit Frederik Funk. Ich habe Staggi letzte Woche angerufen und habe ihm gesagt, ja, wir müssen unbedingt einen Podcast aufnehmen, denn das neue PTO World Ranking System ist released, und zwar jetzt heute, wo der Podcast rauskommt, auch öffentlich. Und ja, da haben wir jetzt eine Stunde drüber gequatscht. Ich habe versucht, es zu erklären von vorne bis hinten. Hoffentlich verständlich für alle.
Du hast es super gemacht.
Staggi hat es am Ende verstanden. Also dann wäre es eigentlich nur peinlich, wenn es nicht versteht. Nee, und dann haben wir noch geschaut, was für Auswirkungen es auf die Eventbranche und auch die Profis hat oder auf meine Saisonplanung auch. Und aber zuerst haben wir noch einen Präsenter.
Ja, wir gehen noch, du machst die Einleitung, das finde ich sehr gut, erzählst, worüber wir geredet haben, und ich erzähle den Leuten, was hier in der Werbung passiert. Und ihr wisst ja, zack, da ist es offen.
Hast du Grapefruit oder Zitrone? Was magst
Grapefruit.
Du lieber?
Hier, warte, ich halte es in die Kamera. Grapefruit habe ich. Ich mag beide gleich gerne.
Beide gleich? Ich mag Grapefruit tatsächlich lieber. Ich hatte mal irgendwie so Zitrone Phase, aber irgendwie letztes Jahr im Sommer bin ich auf den bitteren Geschmack des Erdinger Alkoholfrei Grapefruit gekommen, und seitdem mag ich das noch lieber als das Zitrone. Aber sind beide hervorragend.
Bei mir ist es
Platz 2 und 3 nach dem Erdinger Picantus.
Oh ja, das ist übrigens ein Geheimtipp. Erdinger Picantus, das habe ich auf der Selfish Night kennengelernt. Da wurde ich da von Fred eingeführt, quasi ins Erdinger Picantus Game, was in einem Weinglas serviert wird, auch von Erdinger. Check das mal auch aus. Aber nur in der Offseason.
Vielleicht nicht direkt nach einer 4 Stunden Ausfahrt in der Hitze.
Definitiv nicht. Also wir treffen uns hier immer auf dem Erdinger Alkoholfrei, nicht auf einen Erdinger Picantus. Das hat dann zu viel Umdrehung, dann können wir nicht mehr reden.
Sonst reden wir noch mehr Quatsch.
Ja, sonst reden wir noch mehr Quatsch und lachen nur noch, und es kommt gar nichts bei raus. Und wir hätten definitiv nicht diese gute Erklärung, oder du hättest nicht diese gute Erklärung geliefert, wie jetzt dieses neue Ranking-System funktioniert. Ich wollte nur Nachtrag liefern. Mir ist gerade aufgefallen, während du über Grapefruit und Zitrone philosophierst hast, dass ich doch einen Favoriten habe. Wenn ich im Alltag bin, trinke ich lieber Grapefruit, und nach dem Sport trinke ich lieber Zitrone, weil das noch so ein bisschen süßer ist.
Ja.
Probier das mal aus. Noch als Geheimtipp. So, damit schließen wir hier die Werbung auch ab. Also mit einem Tipp, wo ich nicht mitgerechnet hätte, dass wir jetzt noch mehr hier Picantos raushauen. Geil. Dann
starten wir in die Episode.
Ja, Werbung Ende. Und jetzt erklär mir endlich mal, wie dieses geile neue Ranking-System funktioniert. Fred, du hast zur Sonderepisode gerufen, und ich habe lustigerweise, ich glaube, 5 Minuten, bevor du mir geschrieben hast oder beziehungsweise mich angerufen hast, dass wir eine Sonderepisode aufnehmen müssen, habe ich genau zu dem Thema die entsprechende Mail bekommen. Habe mich da auch versucht, so ein bisschen durchzuklicken, und habe dann aber, ich glaube, die ist 4 Seiten oder 5 Word-Dokumente mit Grafiken und sowas lang, also so ein richtiges Briefing. Aber ich bin für sowas einfach zu ungeduldig und oder vielleicht auch ein bisschen zu dumm. Ich habe auf jeden Fall aufgegeben, wahrscheinlich aber auch mit dem Hintergrund, weil ich wusste, dass du mir diese neue Sache, diese Neuerung, die es bei der PTO gibt, im Ranking-System erklären willst, es versuchst. Deswegen war wahrscheinlich meine Motivation noch geringer, dass ich da irgendwie mich reinarbeite und so reinfuchse. Musstest du dich reinfuchsen oder hast du es direkt kapiert?
Ja, also es ging damit los. Wir haben ziemlich genau vor einer Woche oder jetzt zum Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, vor 1,5 Wochen das neue Ranking-System zugeschickt bekommen von der PTO. Ich habe mir das dann so 1,5 Mal sehr aufmerksam durchgelesen und habe es dann eigentlich relativ schnell verstanden auch. Es ist sehr komplex. Also es wird jetzt auch, ich werde es versuchen zu erklären, und es wird erstmal sehr kompliziert erscheinen, aber ich würde sagen, ja, das Allerwichtigste ist erstmal, dass es wirklich jetzt beim neuen Ranking komplett transparent ist, also es ist für jeden zu verstehen, und es wird nicht einfach irgendwie wieder irgendwas in den Algorithmus geschmissen und dann kommt am Ende irgendeine Punktzahl dabei raus, sondern man kann die Punktzahl am Ende eigentlich relativ einfach berechnen. Und ja, das versuchen wir in der Episode mal da so ein bisschen, oder versuche ich ein bisschen zu erklären. Und ja, ich hoffe, du wirst es dann am Ende der Episode auch verstehen. Und wenn es du verstehst, dann versteht es auch.
Dann verstehen es alle. Genau so ist es. Also wenn ich es verstehe, dann sollten es alle verstehen. Dann ist das Thema von dir gut erklärt, definitiv. Ich habe es aber auch nur nicht mal halb durchgelesen, muss ich gestehen. Aber wirklich nur, weil ich wusste, dass du mir das nachher erklären wirst. Und der Anfang war, glaube ich, dass diese ganze Punkteverteilung, das kriege ich noch auf dem Zettel. So fing das Briefing an. Ah, klar, dass es was Neues gibt, was dann auch ein bisschen fairer sein soll und dass es auf drei Säulen beruht. Das habe ich gelesen auf irgendwie Status des Rennens, also wie hoch ist das bewertet, ist die Prize Money?
Ich unterbreche dich gleich mal.
Okay.
Nee, es war jetzt nicht falsch, aber bevor du das jetzt hier halb erklärst, versuche ich es da doch dir erstmal richtig zu erklären.
Ja, okay, dann versuch es also, vorsichtiger und dann erzähle ich danach nochmal. Ich
werde noch kurz hinzufügen, dass genau das Ranking kam quasi vor 1,5 Wochen und dann kam jetzt am Freitag noch das aktualisierte Ranking anhand des neuen Systems mit den neuen Platzierungen.
Also wie ihr jetzt mit dem, also quasi wie die letzte Saison, ihr abgeschlossen hättet mit dem neuen Ranking.
Genau, ja.
Oh, darüber müssen wir auch nochmal sprechen. Das
hat dann schon so, ich meine, neues Ranking, schön und gut, habe ich mich natürlich darüber gefreut, weil ich war ja schon auch einer der größeren Kritiker vom alten Ranking.
Nee, hat man nicht mitbekommen.
aber dann, als ich die Platzierungen gesehen habe,
Cliffhanger. Die Leute müssen hier durch.
Das war der Grund, weshalb ich dich dann angerufen habe und gesagt habe, Stagi, wir müssen eine Sonderepisode What the Funk zum neuen Ranking machen.
Okay, dann mal komm, straight rein. Erklär's mir. Ich bin jetzt heiß.
Erstmal großen Dank und Shoutout an die PTO natürlich in Zusammenarbeit mit Ruth Essel, Anthony Costas, Rene Kylie, Jackson Laundrie und Danielle Lewis, die vom Athletes Board zusammen mit der PTO das Ranking quasi erstellt haben und die sich da die Gedanken gemacht haben, wie kann man ein faires Ranking für alle Athleten machen, das auch, wie schon gesagt, transparent ist und womit am Ende hoffentlich die meisten zumindest happy sind. Alle kann man wahrscheinlich nie glücklich machen, aber fangen wir einfach mal an, es zu erklären. Also das Ranking setzt sich, genau, wie du schon gesagt hast, aus drei Säulen zusammen. Und zwar der Race Position Score, der zählt 40%. Dann Strength of Field Score, SOF abgekürzt, der zählt 30%. Und dann noch 30% die Zeit, aber die Finisher-Zeit relativ zu den besten Finishern im Rennen. Da wird jetzt nicht irgendwie eine AIT berechnet und je nachdem, wie nah man dran ist, kriegt man so und so viel Punktzahl, sondern komme ich dann später noch genauer drauf zu sprechen und erkläre es dann noch genauer. Aber genau, das erste ist schon mal das Allerwichtigste, es zählt auf 40% Race Position Score. Und vielleicht kurz noch dazu sagen, in einem Ranking zählen alle Rennen, die länger als eine olympische Distanz sind und die über $10,000 Preisgeld geben.
Ah, okay, also das ist schon mal der erste interessante Punkt.
Aber das war
das
vorher
ist jetzt
auch
so
schon
eine klare,
so. Das war vorher auch
aber
schon
Aber war
so.
Das klar, auch so klar kommuniziert,
ja,
dass
genau.
halt Rennen?
Ja.
Okay, wusste ich für mich jetzt eine neue Info, habe ich dann auch mich anscheinend noch nicht genug vorher damit beschäftigt. Also gibt es eine klare Richtlinie, was jetzt PTO-Race ist und was nicht. Gut.
Genau. Und es gibt 5 Kategorien oder wie es im Ranking heißt, Race-Tiers. Und je nachdem, welche Platzierung man in einem bestimmten Tier erreicht, kriegt man eine feste Punktzahl schon mal. Die Tiers sind so aufgeteilt, soll ich beim besten Tier oder beim schlechtesten Tier anfangen?
Von unten nach oben.
Von unten nach oben, okay. Also das schlechteste Tier ist das Bronze. Da sind Rennen mit Preisgeld zwischen 10.000 und 25.000 auf der Mitteldistanz und Rennen vom Preisgeld zwischen 10.000 und 50.000 auf der Langdistanz. Mhm. Hier steht auch noch dabei, Mitteldistanz ist definiert für Rennen, die weniger als 4 Kilometer schwimmen, 120 Kilometer Radfahren und 30 Kilometer Laufen haben. Und Langdistanz dann alles, was über 4, 120, 30 ist. Also im Prinzip die, zum Beispiel jetzt die World Triathlon, Long Distance World Championship, die normalerweise über die Distanz stattfinden, zählen dann schon als Langdistanz.
Okay, ja.
Genau. Und zu der Kategorie zählen vor allem die kleineren markenunabhängigen Rennen. Wie jetzt zum Beispiel, was mir jetzt in den Sinn kommt, so Apfelland Triathlon oder Podersdorf.
Da gibt's aber ja, wenn die jetzt Prize Money raisen, fallen die in eine höhere Kategorie.
Ja, also ja,
es ist genau. Fix gemacht am Prize Money.
Genau.
Was ist ja total geil ist eigentlich.
Das sind jetzt zum Beispiel beides Mitteldistanzen. Wenn die jetzt ihr Preisgeld auf 25.000 anheben insgesamt, dann kommen die in die nächste Kategorie. Und
ja, cool.
Genau, da können wir dann auch noch drauf zu sprechen kommen, wie das dann sich auch auf die Eventbranche auswirken könnte. Mhm. Und da gibt's schon mal die Base Points für Platz 1, also wenn man das Rennen gewinnt, kriegt man schon mal 70 Base Points. Also mehr kann man da quasi gar nicht kriegen, erstmal. Jetzt rein von diesen Race Position Score. Und dann der Drop-Off nach Platzierung ist 11%. Das heißt, erster Platz 70 Punkte. Zweiter Platz 62,3 Punkte, dritter Platz 55,45 Punkte und so weiter. Dann die nächste Kategorie ist Silver. Das sind dann Mitteldistanzen zwischen 25.000 und 75.000 Preisgeld und Langdistanzen zwischen 50.000 und 150.000 Preisgeld. Da zählen jetzt die meisten Challenge-Family-Rennen rein. Da muss man noch dazu sagen, bei den meisten Challenge-Family-Rennen gibt es eigentlich nur 15.000 Preisgeld, aber da zählt noch von Challenge das World-Bonus-System oder World-Bonus-Ranking zählt da noch mit rein, weshalb das dann quasi in die nächste Kategorie da angehoben wurde. Mhm. Dann die meisten Ironman 70.3 und auch Ironman Langdistanz-Rennen. Also muss man sich mal überlegen, so ein normales Langdistanzrennen, Ironman, ist die zweitschlechteste Kategorie ab jetzt.
Also das ist genau das, wo du gesagt hast, da können wir nachher nochmal drüber reden. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, weil da brennt es mir wirklich unter den Fingernägeln. Das ist so, das kann halt irgendwie in Zukunft, also ist dann spannend, aber es kann vieles verändern. Wenn Ironman so bleibt, werden die immer unbedeutender, was Profisport angeht.
Ja.
Und wenn die nicht Prize Money raisen, ja, ganz interessant. Reden wir später drüber, genau. Aber erstmal eine Aussage.
Und dann noch zu Clash Miami steht da noch dabei und some independent races. Also scheinbar gibt es auch ein paar independent races, die schon 25.000 Preisgeld oder mehr haben. Dann die nächste, genau, da ist dann Base Points 80 und der Drop-Off ist nur 8%. Also der erste Platz kriegt dann schon mal 80 Punkte. Dann der zweite 73,6 und der dritte 67,7 und so weiter. Und da ist zum Beispiel jetzt schon mal zum Vergleich, ein Sieg bei einem Bronzerennen ist ungefähr so viel wert oder ist ungefähr so viel wert, vielleicht ein bisschen besser als ein dritter Platz bei einem Silberrennen.
Ja.
Dann die nächste Kategorie ist Gold. Das ist bei Mitteldistanzen ab 75.000 bis 350.000 Preisgeld und bei Langdistanzen 150.000 bis 350.000 Preisgeld. Da sind die meisten Ironman und Ironman 70.3 Regional Championships drin, also Europameisterschaften, also die Kontinentalmeisterschaften quasi.
Ja, African, ja.
Genau, Asian. Oder auch sowas wie Ironman Hamburg beziehungsweise Ironman Frankfurt. Jetzt dieses Jahr. Dann Challenge Family der Championship, also Challenge Samorin und Clash Daytona. Mhm. Da sind die Base Points schon 90 und der Drop-Off ist 5%. Also kurz zum Drop-off, der wird natürlich immer geringer, weil je höher die Rennkategorie ist, desto dichter sind die Rennen dann wahrscheinlich auch besetzt, weshalb dann...
Ja, je höher das Prize Money, ist ja auch logisch, ne? Genau. Das war ja auch in der Vergangenheit so, wo du viel verdienen kannst, sind die Besten der Welt, sind die spannendsten Rennen und das gibt dann am meisten Punkte und der Drop-off ist irgendwie, also eigentlich super logisch und schon mal ein cooler Schritt, der jetzt in meinen Augen erstmal, wo ich das erste Mal jetzt so verständlich höre, voll Sinn macht.
Genau. Und da ist dann für Platz 1 dann quasi 90 Punkte, Platz 2 85,5, Platz 3 81,2. Und da ist jetzt zum Beispiel erster Platz bei einem Silberrennen so viel wert oder ein bisschen weniger wert als ein dritter Platz beim Goldrennen oder ein erster Platz beim Bronzerennen ist ein ganz kleines bisschen mehr wert als ein sechster Platz bei einem Goldrennen.
Okay, krass. Krass.
Und dann die nächste Kategorie, Platinum, das ab 350.000 Preisgeld bis 500.000. Da ist dann, ab da ist es dann egal, ob Mitteldistanz oder Langdistanz. In der Kategorie sind dann die Ironman 73 Weltmeisterschaften, Challenge Rot und die World Triathlon Long Distance Weltmeisterschaften. Mhm. Da gibt es dann Base Points 95 und der Drop-Off ist nur noch bei 2%. Also 95 für Platz 1, 93,1 für Platz 2, 91,2 für Platz 3 und so weiter. Immer 2% weniger als die vorherige Platzierung. Und dann die letzte Kategorie ist Diamond. Das ist die höchste Kategorie ab 500.000 Preisgeld. Und da sind nur die PTO Tour Races, Collins Cup und Ironman World Championship drin. Also Nizza oder beziehungsweise Hawaii. Ja. Und da sind die Base Points dann 100 und der Drop-Off ist auch bei 2% pro Platzierung.
Aber auch fair, also klar, das ist nochmal ein riesiger Sprung im Price-Drop, aber die ersten beiden Kategorien, kann man jetzt sagen, geben halt schon richtig Fettpunkte und der Drop-Off ist auch gering und da ist nicht mehr nochmal so ein, weil dann hätten sie die PTO-Races wieder in meinen Augen viel zu hoch gerankt. So klar, da gibt es dann auch mehr Geld, aber dann ist der Stellenwert so hoch, dass es nachher nur die eigenen Races möglich ist und so ist es halt auch so, dass dann Challenge Rot sonst was auch noch einfach ultra attraktiv sind. Ja, okay.
Genau, ja. Ja, also grundsätzlich alles, finde ich alles gut soweit, vielleicht bis auf Collins Cup. Also, dass es überhaupt Punkte gibt, weiß nicht, finde ich nicht 100% fair, aber gut.
Ja, weil nicht jeder starten kann. Genau, eigentlich musst du das rausstreichen, stimmt. Das ist, weil es so ein Einladungsrennen ist, kann das keine Punkte geben.
Und dann ist es halt auch noch in der höchsten Kategorie und wir werden später auch sehen, das macht halt jetzt bei dem neuen Ranking wirklich extrem viel aus, in welcher Kategorie das einfach ist. Also, das ist halt das, was einfach auch am meisten zählt, wie schon gesagt, 40% vom Overall-Score. Genau, dann haben wir jetzt erstmal quasi die 40% Race Position Score besprochen. Würde ich sagen, ist alles klar soweit oder hast du noch Fragen?
Ist alles klar. Lass uns nochmal kurz direkt, weil es jetzt dazu passt, obwohl wir eigentlich erst nachher philosophieren und in die Glaskugel gucken wollten. Ich finde das super interessant und finde interessant jetzt zu beobachten, versuchen jetzt manche Rennen irgendwie mehr Prize Money zu raisen, um eben auch dann im PTO, im Stellenwert hochzukommen. Weil wenn dann du geilere Pro-Felder hast und sonst, ich meine, das siehst du ja dann auch, dann sind auch Age-Group-Rennen schneller ausgebucht und das Rennen hat overall bei Age-Groupern, bei Profis, und das hat dann bei allen einfach einen höheren Stellenwert und natürlich auch bei den Medien, es wird mehr darüber berichtet. Und dann hast du auch wieder, siehst wieder die Rennstrecken und sowas, hast du auch dann Bock zu starten, du hast mehr Zuschauer an der Strecke, also macht eigentlich alles geiler. Und das ist das erste Mal, dass es dann ja so ein bisschen eine klare Steuerungsgröße gibt, wie du Pro-Felder anlocken kannst. Ein bisschen klar, du konntest immer hohe Preis-Moneys rausballern und dann hast du halt einmal in einem Jahr ein gutes Feld dabei gehabt, aber es war dann nie so richtig nachhaltig, dass du dann sagst, okay, das ist jetzt für ein Overall-Profi-Rennen wie die PTO eben da. Das heißt, das ist so Ironman, wenn du jetzt guckst, die sind in der zweitschlechtesten Kategorie, die meisten 73 Races, dann überlegst du ja schon, wo starte ich jetzt und du auch als Profiathlet, dann sagst du halt, ja, dann gucke ich lieber, gibt es irgendwo ein Rennen, was in der besseren Kategorie ist und wenn dann mal, keine Ahnung, Challenge Weichsee oder irgendein komplett Apfelland hat jetzt einen Sponsor und haut jetzt irgendwie 400.000 Euro Preisgeld raus, dann kann es sein, dass du auf einmal solche Rennen, die du nie vorher auf dem Schirm hattest, top besetzt hast und die auf einmal total die Rolle spielen. Finde ich ultra spannend und finde ich ultra spannend, ob sowas möglich ist, da dann auch mehr Prize Money überhaupt zu raisen oder ob das eh immer schon das Maximum ist und das einfach nichts verändert. Das wird jetzt dann interessant zu sehen, aber die Möglichkeiten sind erstmal da.
Ja, genau, ist auf jeden Fall sehr gut von der PTO. Ich meine, die machen das ja alles, um uns Profis dann am Ende quasi ermöglichen, von dem Sport besser und besser leben zu können. Und so üben die halt auch einfach künstlich Druck auf die Veranstalter aus, uns einfach mehr Preisgeld auszuzahlen, vor allem eben Ironman,
ja.
Genau, und das sind, ich meine, die einzigen beiden Ironman-Rennen, die in den obersten zwei Kategorien sind, sind halt die Ironman WM Langdistanz und Ironman 73 WM. Und ja, sonst gibt halt Ironman einfach nicht so viel Preisgeld wie andere Rennen und dementsprechend auch ja, es ist dann in einer niedrigeren Kategorie. Und ich bin mal gespannt, ob Ironman darauf reagieren wird. Also jetzt, ich habe auch den Podcast von How They Train mit Andrew Messick gehört. Und es hat jetzt erstmal nicht so geklungen, als ob die irgendwie Interesse haben, da Preisgelder für die Profis zu erhöhen.
Würde ich so unterschreiben. Aber ja, wird dann spannend sein, ob dann der Druck so groß wird oder ob es bei denen weiterhin dann so bleibt, wie es ist. Also, aber erstmal gibt es klare Richtlinien und als Rennveranstalter könnte man das natürlich taktisch für sich auch nutzen, um dann vielleicht auch gezielt einzelne Rennen zu pushen oder keine Ahnung, wenn es dann irgendwo einzelne Rennen sind, die neu sind oder die eine richtig geile Venue haben und die gepusht werden sollen, mach halt viel Prize Money drauf, dann kriegst du auch die Profis dahin, weil klar, die können beim Rennen viel verdienen, aber die verdienen halt gleichzeitig auch noch viel Punkte im PTO-Ranking, was am Jahresende wieder mehr Kohle bedeutet und was wieder Quali-Punkte für die PTO-Tour, was wieder mehr Geld bedeutet oder eben im Optimalfall dann sogar noch der gerade diskutierte Collins Cup oder Collins Cup Entry dann sein könnte, wenn du da sehr gut positioniert und gerankt bist. Das heißt, irgendwie als Profi wird dieses Ranking und die Rennauswahl aufgrund von der Kategorie und der Sachen, weil es 40% ausmacht, schon sehr wichtig. Und da kommst du ja gleich noch, glaube ich, drauf zu, was du ja eben am Anfang schon mal gesagt hast, wenn ich jetzt überlege, die Stärke des Feldes zählt auch eine Rolle. Wenn es irgendwo viel Preisgeld gibt und viele Punkte, wird das Feld auch gut sein, was dann ja auch wieder noch mal mehr Punkte bedeuten kann, potenziell. Also sehr viel Dynamik drin oder neue Überlegungen, die es vorher irgendwie nicht gab.
Genau, vielleicht um das den ersten Score noch abzuschließen, also quasi ein erster Platz bei einem Bronze-Rennen ist so viel wert wie ein 18. Platz bei einem Diamond-Rennen. Mhm. Erster Platz beim Silver so viel wie ein 12. Platz beim Diamond. Erster Platz beim Gold dann so viel wie ein 6. Platz beim Diamond.
Auch noch spannend, weil wenn du sonst überlegst, hat man immer gesagt, ja, Ironman Hawaii wäre irgendwie aus den Top 5 oder halt aus den Top 10 raus, ist es komplett irrelevant. Aber am Ende, wenn du auf Hawaii 18. bist oder 15. hat das schon noch, oder 13. einen krassen Sprung im Ranking noch mit zu tun. Das heißt, dann kann es auch sein, dass es hinten noch viel spannendere Kämpfe um auch die weitere Platzierung einfach gibt, weil da jeder Platz einfach nochmal auch krass viel Punkte und dann das Gesamtranking beeinflussen kann.
Dann kommen wir gleich zum nächsten Score, der ist eigentlich relativ schnell erklärt. Der Strength of Field Score, der zählt dann 30%. Mhm. Und zwar nimmt der einfach den Durchschnitt der besten 5 gerankten Athleten, die am Start sind.
Ach, nur die 5?
Die besten 5, allerdings, wenn es nur 4 sind, dann nimmt er halt nochmal plus 0. Also es wird immer durch 5 geteilt.
Okay.
Also und es ist auch unabhängig davon, ob die Athleten ins Ziel kommen oder nicht. Also die müssen nur starten.
Mhm.
Also da war jetzt hier ist jetzt zum Beispiel Athlet 1 98, Athlet 2 85, Athlet 3 66, Athlet 4 61 Punkte und es gibt keinen fünften Athleten und es wäre dann zum Beispiel ein Durchschnitts Strength of Field Score von 62. Genau, und das ist schon mal noch ein weiterer Score, der 30% von dem Overall-Score zählt.
Wie schätzt du das jetzt ein für dich? Also wie happy bist du mit der, so einfach aus dem ersten Bauchgefühl raus, Einordnung, dass halt 5 zählen und wenn es nur 4 sind, ist 0? Das finde ich schon mal gut.
Ich denke, in den seltensten Fällen sind es nur 4. Also meistens sind wahrscheinlich schon 5 aus dem Ranking am Start. Ich meine, inzwischen ist ja eigentlich jeder Athlet gerankt irgendwo.
Ja.
Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es irgendwo mal einen Fall geben wird. Gut, es gab Rennen, gerade bei irgendwie so Ironman 73 Ecuador, wo nur eine Frau am Start war. Jetzt als Beispiel von letzten Jahr. Also es gibt schon.
Ja.
Aber zumindest die Rennen, die ich starte oder gestartet bin, da gab es jetzt noch nicht.
Ja, okay.
Aber ja, ist ja schon mal ich ganz gut, würde ich sagen. Ich meine, gerade jetzt, wie du auch schon gesagt hast, ich meine, bei so einem Diamond-Rennen, da werden wahrscheinlich 1 bis 5 alle am Start sein. Und dann ist halt der Durchschnittsscore auch dementsprechend hoch. Aber finde ich es eigentlich relativ eindeutig und fair.
Also, und die Anzahl 5 findest du auch gut, dass man jetzt die 5 Besten nimmt?
Ich
meine,
ja,
klar, wenn du jetzt 10 nehmen würdest, dann ist es irgendwann noch schwer.
Ich meine, ich glaube, irgendwann wird sich dann auch nicht mehr so viel ändern. Ich meine, man muss es einfach nur mal für Rennen mal ausrechnen. Wenn du jetzt den Durchschnittsscore der ersten 5 nimmst oder den Durchschnittsscore der ersten 10, die Scores sind dann schon gar nicht mehr so weit auseinander, würde ich sagen. Klar, so.
Ja, müssen wir mal. Aber guter Punkt, ja. Das kann, ja, kann gut sein.
Beziehungsweise der Score wird ja dann sogar niedriger. Also je mehr schlechtere Athleten du dann einbeziehst, desto niedriger wird ja dein Score. Also es 5, denke ich, ist eigentlich ein ganz gutes Limit. Und gerade so, es wird dann auch schwer bei kleineren Rennen, wenn dann zehn Leute zählen. Und dann.
Und es ist ja immer noch 30%, du hast recht.
Genau,
ja,
und dann sind es halt auch irgendwie vielleicht nur 6 gerankte Athleten da. Sagen wir 6 gut gerankte.
Dann hast du 4 Nullen.
Und 4 Nullen. das wäre dann natürlich irgendwie blöd. Also 5 sind eigentlich bei jedem Rennen irgendwie irgendwo am Start. Und ja, ich denke, das ist eigentlich ganz gut. Und dann der letzte Score, der Race Time Score. Genau, da muss ich jetzt selber noch mal ganz kurz überfliegen.
Ich glaube, also, das war ich weiß nicht genau, wie er berechnet ist, aber ich versuche ihn jetzt einfach mal, wie ich die Tabelle verstanden habe. Das ist, glaube ich, so der Unterschied zwischen den Plätzen. Also also hat der Erste eine halbe Stunde Vorsprung oder nur 2 Minuten?
Also der belohnt quasi außerordentliche Performances. Also wenn du quasi gewinnst, aber mit sehr viel Vorsprung gewinnst, dann gibt es auch noch mal on top einen guten Score obendrauf. Und zwar werden erstmal so 2 Baselines berechnet. Und zwar der Baseline Score und die Baseline Time.
Mhm.
Der Baseline Score ist einfach der Durchschnitt von den Tier Base Points und den Strength of Field Score. Also man hat zum Beispiel Tier Base Points, sagen wir mal, man gewinnt ein Diamond-Rennen, hat 100 Punkte und der Strength of Field Score ist 91, wie jetzt also in dem Beispiel auch, dann ist der Baseline Score 95,5.
Mhm.
Und da gibt es die Baseline Time und das ist einfach die Durchschnittszeit der Top 5 Finisher, wenn mehr als 16 Athleten ins Ziel kommen. Weil es ist der Durchschnittszeit der Top 4 Finisher, wenn 13 bis 16 Athleten ins Ziel kommen. Top 3 Finisher, wenn bei 9 bis 12 Athleten. Es zählen die ersten 2 Finish Times bei 5 bis 8 Athleten. Und wenn 4 oder weniger Athleten ins Ziel kommen, dann zählt nur die Zeit vom ersten als Baseline Time.
Okay, ich hatte jetzt gedacht, das ist dann so, wie viel Abstand du noch, also wenn du Zweiter wirst, wie viel Abstand du auf dem Ersten
hast. Ja, das kommt jetzt noch. Also genau, es gibt dann diesen Baseline-Time. Und wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt in dem Beispiel, war der Erste 6%, 6,06% schneller als die Baseline-Time.
Ah, dann wird das auf die Baseline-Time bezogen. Okay.
Genau, und das wird dann mal 6, also 6,06% mal 6 ist gleich 36,36 Punkte.
Ah.
Und dann kommt der Baseline-Score 95,5 plus die 36,36 ist 131,86 Punkte.
Okay.
Das heißt, in dem Fall hatte der ziemlich heftigen Vorsprung, der erste.
Ja. Aber finde ich super interessante, also das ist auf jeden Fall der komplizierteste Punkt.
Ja.
Und ich glaube, ich habe ihn einigermaßen verstanden, aber zu 100% sicher bin ich mir noch nicht. Aber wie der sich jetzt genau zusammensetzt, ist ja jetzt mal eine Sache, aber was der ausmacht, ist ja, dass du racest uns immer für Platzierung, und wenn du weißt, der erste ist, ja gut, Gustav Iden ist weg, ich komme nicht mehr dran und ich race jetzt nur noch für Platz 2 und guck, dass ich den halte und tu das oder nehme vielleicht einen Gang raus, weil ich muss ja nur vor dem der hinter mir, und ich habe noch irgendwie, die schreien mir zu vom Streckenrand, 6 Minuten Vorsprung, von hinten kommt keiner. Aber ich werde ja viel mehr belohnt, wenn ich noch versuche, so nah wie möglich irgendwie an Gustav Iden dran zu bleiben. Das heißt, genau. Du racest doch immer vor Time so ein bisschen, und es ist mir nicht mehr nur noch dieses, okay, wenn jetzt die ersten 2 weg sind, riesen Vorsprung haben, und dahinter ist es dann nur noch so ein taktisches Rennen oder einer hängt so im luftleeren Raum dazwischen. Das belohnt ja die auch von Anfang bis zum Ende immer noch pushen und versuchen, wirklich die bestmögliche und geilste Endzeit rauszuholen, weil das kann immer noch mal krass Unterschiede im Punktsystem machen mit 10, 15 Punkten oder sowas. Das finde ich super interessant und eine super smarte Geschichte, was vor allen Dingen die so ein bisschen Renndynamik und auch Interesse angeht, weil, keine Ahnung, wenn du mal auf Time race und der vorne, der liegt zwar aussichtslos weg und hat 5 Minuten Vorsprung, aber es kann ja immer noch mal ein Rennen geben, wo der auch noch mal platzt oder auch noch mal richtig struggelt. Und wenn aus diesen 5 Minuten irgendwie durch Pushen von Platz 2 dann doch nur 3 oder 2 werden, dann ist eine Chance da, dass da noch mal was passiert. Finde ich cool.
Und man wird auch belohnt. Man redet ja immer vom Vorsprung vom ersten auf den zweiten Platz, aber man wird auch belohnt, wenn man zum Beispiel Vorsprung auf Platz 5 hat. Also je nachdem. Aber ja, also je mehr Vorsprung und je weniger Rückstand, desto besser. Und dann vielleicht noch als andere Beispiel, jetzt zum Beispiel in dem Fall, der drittplatzierte Athlet war langsamer als die Baseline-Time, um 0,45%. Das wird auch mit 6 multipliziert, also minus 2,7 Punkte. Also dann der Baseline-Score 95,5 minus 2,7 ist 92,8.
Also du kannst nicht nur Pluspunkte sammeln, sondern auch Minuspunkte
sammeln. Genau, also wenn man jetzt irgendwie Fünfter wird, aber die vorne waren aussichtslos weit weg, dann gibt es auch Minuspunkte.
Ja, okay, das ist ja dann so, quasi hast du eigentlich, wenn du jetzt sagst, du hast ein No-Name-Rennen, was keiner kennt, der ist jetzt ein Millionär und sagt, ich mache jetzt hier 1 Million Euro Preisgeld, und es starten aber nur irgendwie 3 Athleten, die gut sind, dann heißt es im Endranking trotzdem nicht, dass es da krass viele Punkte auch für Platz 4, 5, 6 gibt, die vielleicht überproportional 4 sind, wo die Athleten das niemals in einem anderen Rennen bekommen hätten, weil die so viel langsamer sind und weil der Overall-Score einfach dann schlechter ist, weil die Dichte des Feldes nicht da. Oh, geil, ja. Also wie du mir das jetzt so erklärst, macht das alles richtig viel Sinn.
Vielleicht
habe ich mir richtig Gedanken gemacht.
Noch kurz zu dem Baseline-Score, ich glaube, das habe ich falsch gesagt. Also es werden immer die Base-Points genommen vom jeweiligen Tier, also nicht je nach Platzierung. Das heißt, beim Diamond wird 100 genommen, egal, also unabhängig von der eigenen Platzierung. Mhm. Und das dann im Durchschnitt mit dem Strength-of-Field-Score.
Ah, okay.
Also, ja, genau. Und dann hat man am Ende den Overall-Score, also 40% Race Position Score, jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt hier in dem Fall jemand, der ein Diamond Tier gewonnen hat, 100 Punkte, dann den Strength of Field Score, was in dem Fall jetzt zum Beispiel 91 Punkte, zählt 30% Race Time Score, war in dem Fall 131,86, zählt auch 30%. Und davon dann quasi, also ist dann zusammengerechnet, 40% mal die 100, 30% mal 91, plus die 30% mal 131, sind dann da im Schnitt 106,86 Punkte für Platz 1 in dem Beispiel.
Ja.
Genau.
Also der Ballpark, wo du am Ende landest, kann schon ähnlich sein, wie es auch vorher war, sodass man sich von jetzt nicht auf einmal 300 Punkte hat oder so, was man vorher nicht kannte.
Nein, also das Beispiel ist eigentlich relativ schlecht, muss ich sagen. Es ist das Beispiel, was wir quasi in dem Ding mitgeschickt bekommen haben.
Ja.
Wenn das jemand schafft, kriegt er 106 Punkte, aber in dem alten Ranking wäre so eine Leistung mit 180 Punkten mindestens bewertet worden.
Okay.
Weil der hat in dem Fall einen Diamond-Rennen mit irgendwie 6 Minuten Vorsprung gewonnen. Nee, sogar mehr. Der hatte irgendwie in dem Beispiel 3,44 und der Zweite hatte 3,53 bei einem Diamond-Rennen.
Okay, ja.
Also, das war schon extrem. Also die Punkte so werden schon weniger. Also es gibt kaum Punktzahlen mit über 100. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt. Also das können wir jetzt auch noch nicht. Also jetzt im Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, kann man das auch schon alles auf der PTO-Seite nachschauen. Da sind die ganzen Rennen des letzten Jahres, glaube ich, mit dem neuen System aktualisiert. Da kann man dann gucken, wie viele Punkte da immer so rausgekommen sind. Aber insgesamt sind schon jetzt von der Punktzahl her weniger. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht mehr mit dem alten Ranking zu vergleichen.
Ja, ja, macht ja auch nichts. Ich hatte jetzt nur gedacht, vielleicht, wenn das relativ irgendwie da so ein bisschen dran gekoppelt ist, dass du auch dich nicht umdenken musst. So, also man hat ja jetzt mal schon so ein bisschen den Gefühl bekommen über die letzten Jahre, war das jetzt ein Rennen, was viele Punkte gegeben hat oder war es ein Rennen, was wenig Punkte gegeben hat, dann heißt es jetzt, muss man doch nochmal wieder ein bisschen neu lernen, was ist jetzt eine krasse Punktzahl und was ist eine Average-Punktzahl und ja, gut, das braucht dann einfach ein bisschen was, aber ich glaube, ich habe es verstanden. Und alles, was du eigentlich erklärt hast, macht für mich super viel Sinn. Und ich bin mega gespannt, ob das was daran ändert, wie Preisgelder vergeben werden, wie Rennstatusgeschichten sowas sind. Bevor wir da vielleicht mal irgendwie auf dich als Beispiel zu sprechen kommen, ob du jetzt irgendwie die Saison umplanen musst mit Rennen oder so. Was hieß denn das jetzt, wenn ihr das Ranking mitbekommen habt, für dein letztes Jahr? Also wo warst du im Ranking nach alten Punkten und wie viel Unterschied war es jetzt zum neuen und wo wärst du dann gelandet?
Bevor wir das besprechen, noch kurz zum abschließend. Es gibt noch einen Full-Distance-Bonus. Das war ja auch sowas, wo ich mich immer drüber beschwert habe. Der ist jetzt nur noch bei 5%. Allerdings muss ich sagen, das finde ich okay, weil das Problem war bei dem vorherigen Ranking war eher, dass es nicht nur plus 10% waren, sondern plus 15% eigentlich, weil durch den alten Algorithmus hatten Langdistanzen sowieso schon immer mehr Punkte gegeben und dann gab es immer noch plus 10% für die, also nur für die beste Langdistanz, habe ich noch vergessen dazu zu sagen.
Also, dass du nur noch eine mit ins Ranking bringst sozusagen, die gibt plus 5%.
Ja, nee, das war davor auch schon so mit den 10%, also quasi die beste Langdistanz hatte davor 10% gegeben. Aber wie schon gesagt, durch den Algorithmus waren es sowieso schon immer mehr Punkte für Langdistanz und dann auch noch die plus 10%, was das Ganze sehr unfair gemacht hat. Und jetzt gibt es ja nicht mehr diesen Algorithmus, aber es ist so noch so plus 5% für die beste Langdistanz, finde ich jetzt fair, weil
ja, ein bisschen was an Plus muss es ja geben, weil du kannst nicht so viel Langdistanzen racen wie 70-3 ist. Das heißt, also da kann ja keiner irgendwie 6, außer du heißt irgendwie Peter Wabrusek.
Und man muss ja noch dazu sagen, die Langdistanzen sind ja schon in einem sehr niedrigen Tier, zumindest die meisten Langdistanzen. Das heißt, da bringen dann die plus 5% auch nicht mehr so viel, außer man.
Okay, krass, das ist spannend, ja,
man
stimmt.
Man performt halt bei in Kona beziehungsweise Nizza. Da bringst du natürlich.
Oder in was. Rot.
Oder in Rot, ja, genau, stimmt.
Ja, aber das sind ja auch so die großen Rennen, die du dann hast, wo auch immer geile. Ja, okay. Spannend, stimmt.
Also,
klar, ey, ist voll viel Langdistanz.
Man muss dazu sagen, man wird extrem dafür belohnt, wenn man bei den großen Rennen performt. Also das Ziel ist es eigentlich wirklich, die großen Rennen zu starten und da zu performen, weil dann kriegt man auch viel Punkte fürs Ranking. Also wenn jetzt irgendjemand hier von 71-3 zum nächsten reist, da alle gewinnt, bringt dann halt fürs Ranking jetzt gar nichts mehr eigentlich.
Ist aber auch, also coole Chance, wenn du jetzt irgendwie auch ein kleines Rennen bist und viel Preis-Money auf die Leine oder auf die Ziellinie stellen kannst, ist es eine Chance, ist aber natürlich auch gleichzeitig eine Gefahr, dass viele Rennen noch unbedeutender werden für Profis.
Das stimmt, ja. Also,
und dann vielleicht ja auch für Age-Grouper. Also am Ende, bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich starte lieber, wenn ich mir ein Langdistanz- oder ein 70-3-Rennen aussuche, will ich irgendwo starten, persönlich, bei anderen, manchen ist es vielleicht anders, wo auch irgendwie ein geiles, starkes Profifeld ist, dass ich irgendwie mit denen an dieser Startlinie stehe und das ist irgendwie das, was für mich auch Triathlon voll ausmacht. Wie gesagt, wenn du viel Money auf die Line kriegst, cool, und kann auch eine Chance sein, ein kleines Rennen groß zu machen oder auch ein Rennen außerhalb von Ironman Challenge oder sonst was, von diesen Rennserien. Auf der anderen Seite aber auch eine Gefahr, dass kleinere Rennen, die vielleicht auch auf On the Rise waren oder auf dem Sprung größer zu werden, vielleicht durch die Runterbewertung, weil sie kleineres Preisgeld haben, unbedeutender werden oder es viel schwieriger haben.
Wobei das Problem auch für die Athleten ist, wenn, ich meine, du qualifizierst dich ja für die, die PTO-Rennen, für die Diamond-Rennen, ja auch nicht so einfach. Man muss ja eigentlich in der Top 40 im Ranking sein und dann gibt es noch 10 Wildcards. Je nachdem, wer startet, gibt es dann noch einen Rolldown. Aber wenn man, sagen wir mal, in der Top 50 ist, dann hat man da die Möglichkeit, eben die vielen Punkte zu sammeln. Während wenn man eben nicht da in der Top 50 ist, da Schwierigkeiten hat, richtig zu punkten, außer man startet halt diese kleineren oder also Regional Championships oder der Championship und punktet da nicht nur, sondern gewinnt auch noch irgendwie mit Vorsprung am besten, um da dann in die Top 50 zu kommen. Also ich denke, das neue Ranking-System wird die Schere ein bisschen größer machen zwischen den Top-Athleten und den Athleten, die versuchen dazu den Anschluss zu finden.
Was auch eine Gefahr ist.
Also werden schon die kleineren noch wichtig sein, gerade für so die Athleten im Bereich von 50 bis 100 im World Ranking.
Wie würdest du jetzt, wenn du, sagen wir mal einfach angenommen, du hast jetzt das neue Ranking, du hast es verstanden und du bist jetzt ein Profi, der nicht in den Top 50 bist. So, wie würdest du jetzt versuchen, in die Top 50 zu kommen? Also was wäre deine Strategie oder worauf müsstest du hoffen oder was wäre eine mögliche Herangehensweise, wenn es so irgendwie Leute gibt, die sagen so, ey, das ist mein Goal und ich will da reinkommen und jetzt ist es noch schwieriger, als es vorher schon war. Top 50 da zu sein ist eh nicht einfach, da musst du schon einfach ein krasser, starker Athlet sein und wenn jetzt die Schere oder die Schwierigkeit noch höher wird, klar, ist auf der einen Seite cool, weil du auch Rennen mit noch stärkeren, dichteren, spannenderen Feldern hast. Auf der anderen Seite für Nachwuchsathleten oder Leute, die diesen Sprung noch nicht geschafft haben, voll schwierig, wo wir ja eh immer schon darüber reden, Triathlon, die Leute, die eh gut sind und Rennen gewinnen, haben auch gute Sponsorenverträge, die verdienen auch da gutes Geld und können sich 100% auf den Sport konzentrieren, wo andere irgendwie vielleicht noch nebenher arbeiten müssen, um sich überhaupt leisten können. Und wenn die es jetzt noch schwieriger haben, ist es ja auch eine Gefahr. Also wie würdest du das jetzt angehen oder was wäre eine Chance, da in die Top 50 zu kommen?
Das Beste wäre natürlich, sich für die Ironman WM oder Ironman 73 WM zu qualifizieren und da dann zu performen. Da hat man dann eben die Möglichkeit, dann einen Diamond bzw. ein Platinum-Rennen zu machen.
Wo dann ja auch Platz 13, 14 bis 18 genau. Voll geil bewertet
genau.
Sind.
Und da,
wo du dich beim kleineren, vielleicht, sorry, wenn ich reingehe, einen kleineren Schritt zurück, ist dann, ja, aber Dann stelle ich mir gerade die Frage, wenn das so ist, könnte es ja sogar vielleicht auch sogar einfacher sein, sich zu qualifizieren, weil wenn die richtig guten, diese schlecht bewährten 73-Rennen oder Ironman-Rennen nicht mehr machen, es da aber trotzdem Quali-Slots gibt für die WM, ist die Chance vielleicht ja auch einfacher, sich jetzt dann für die WM zu qualifizieren bei dem einen oder anderen Rennen.
Also ich schaue einfach mal kurz, bei dem neuen Ranking des Platz 50 jetzt neu ist jetzt zum Beispiel Kyle Buckingham, der hat 74,9 Punkte.
Ja.
Und wenn man dann wieder auf das Ranking zurückgeht, muss ich jetzt wieder öffnen. Also 74,9 kann man zum Beispiel mit der niedrigsten Kategorie fast nicht erreichen, aber mit der zweithöchsten Kategorie schon. Also wenn man quasi drei solide Rennen in der Silber-Kategorie macht, drei solide Ironman 73 Rennen. Also gut, man geht mal davon aus, man gewinnt drei. Dann kann man, dann kommt
solide
man schon.
Solide Rennen, man gewinnt drei.
Okay, das ist natürlich,
das
klar.
Ist unrealistisch.
Aber habe ich mir auch gerade gedacht. Ich denke, wenn man in der Lage ist, drei so Rennen zu gewinnen, dann gehört man auch in die Top 50.
Dann gehörst du in die Top 50. Also ich glaube, der Weg, den du gerade beschrieben hast, das ist eher die Chance. Also, dass du vollen Fokus drauf setzt, eben.
Ja.
Also klar, entweder Rot
und dann,
kannst du machen und
genau,
hoffen,
Rot
dass du
gibt's
gut.
Rot gibt es noch, die World Triathlon Long Distance World Championship.
Chamorin.
Gibt auch gut Preisgeld und dementsprechend viel Punkte. Ich weiß gar nicht, wo die dieses Jahr ist. Die war letztes Jahr, war die in Chamorin, genau. Gleichzeitig im Collins Cup, wo ich auch Dritter geworden bin. Allerdings über die Mitteldistanz. Aber trotzdem war das da quasi ein Platinum-Rennen.
Ja.
Oder genauso so Ironman und Ironman 73 Regional Championships, also Langdistanz, dementsprechend Frankfurt oder Hamburg oder 73 EM ist in Tallinn, glaube ich, dieses Jahr.
Okay.
Oder
spannend.
Ja, genau. Samorin oder Clash Daytona.
Ja, es gibt schon viele Möglichkeiten, aber die Sachen mit den EMs und die Regional Championships, die haben ja auch schon wieder ein paar mehr Punkte und sind natürlich auch, haben irgendwie ein Prestige, sodass die Felder da eh stärker sind. Ich glaube, wenn du dann wirklich jetzt, du bist raus aus dem Top 50 und irgendwie Nachwuchsathlet und willst da rein, dann ist so, jetzt müssen wir vielleicht nochmal weiter drauf rumdenken, aber der beste Weg, den ich jetzt gerade sehe, ist halt wirklich zu versuchen, bei einem schlecht besetzten Rennen, wo es aber Quali-Punkte gibt oder wo es Quali-Plätze gibt für 70.3 oder Ironman WM, mich zu qualifizieren und vielleicht noch Rot mitzunehmen.
Ja, das wäre ein Beispiel und ich denke, werden auch viele so dann ihren Rennkalender planen, was ja dann einfach gerade so Rennen, so 70.3 EM oder The Championship oder auch Rot, dann eigentlich noch, die dann noch stärker besetzt sind dadurch, weil halt auch viele Athleten eben, die gerade so diesen Anschluss suchen an die Top 50, da dann starten.
Spannend.
Gut. Und genau, und noch ein letzter Punkt. Es ist nach wie vor dieses 52 Wochen Rolling. Also wenn ein Rennen älter als 52 Wochen ist, fliegt es aus. Von den drei Rennern, die reinzählen, der Durchschnitt von drei Rennen zählt ja, fliegt es dann raus.
Ja, macht ja Sinn, dass es immer auf diesem einen Jahr bleibt.
Genau.
Ja.
Dann können wir jetzt eigentlich
zu dir
sprechen.
Gehen. Neues versus altes Ranking. Du hast schon so geschmunzelt eben. Also ich stelle jetzt mal die vage Vermutung an.
Also ich habe
ja... Warte, dass dieses neue System dich nicht nur ein bisschen besser dastehen lässt, sondern deutlich besser.
Also es war ja schon, ich habe ja schon immer gesagt, wie unfair das ist. hab dann auch immer mal so durchgerechnet, wie wäre ich, wenn ich jetzt die 10% Langdistanz oder allgemein diese ganzen Bonusse, die es letztes Jahr gab, auch ich hatte ja auch einmal 5+5% für Canadian Open und die, viele vor mir hatten so +10% für ihre beste Langdistanz. Wenn ich diese Bonusse alle wegrechne, wie viel da wäre ich dann im Ranking? Und da war ich dann, glaube ich, wäre ich am Ende des Jahres, glaube ich, 15 oder 16. gewesen, weiß jetzt gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall schon mal, also ich war 21. am Ende. Muss ja kurz dazu sagen, 21. ist so wirklich bitter, weil Platz 20 gibt $10.000, Platz 21 gibt $5.000, genauso viel wie Platz 50.
Ach, krass.
Und ab 20 wird es dann erst interessant, was jetzt dieses das Preisgeld für das Ranking angeht.
Ja.
Genau, und da wäre ich dann wahrscheinlich so, ohne dieses Bonussystem wäre ich 15. 16. gewesen mit meiner Saison. Jetzt aber mit dem neuen Ranking bin ich einfach 9.
Was? Okay, klar, aber ja doch, du bist, guck mal, die PTO-Races zwei Stück. Nur wenn ich kurz durchgehe, 70.3 WM, dann hast du die Long-Distance WM, Chamorin, die Mitteldistanz gemacht, wo du Dritter geworden bist. Das sind ja schon mal dann vier krasse, was sind das? Sind das erste und zweite Kategorie-Races?
Genau, also ich hab's quasi geschafft, letztes Jahr bei den wichtigen Rennen ja, zu performen. Ich war 5. bei der Canadian Open, das war ein Diamond Race.
Ja.
Ich war 5. bei der 70.3 WM, das war ein Platinum Race. Und ich war 3. bei der ITU WM, das war auch ein Platinum Race. Also ich habe bei drei Rennen der obersten zwei Kategorien performt und das hat mich dann auf Platz 9 vorkatapultiert.
Krass.
Also 12 Plätze besser, und nur durch ein anderes Ranking-System.
Und warte mal, ungefähr,
ich kann es dir auch genau sagen,
250% mehr Preisgeld.
Ich kann es dir auch genau sagen, die PTO schuldet mir jetzt $30.000.
Oh fuck, oh Gott.
Also ja, Platz 9 hätte, also klar.
Fahrradkette, ja, genau. aber irgendwie ja, für dich, für die neue Saison,
ja,
schon mal ein geiler Motivationsboost, oder?
Also genau, Platz 9 hätte 35.000 gegeben, statt den 5.000 für Platz 21.
Ja.
Dementsprechend natürlich ein bisschen bitter, aber ich bin froh, dass es jetzt ein neues Ranking gibt und will mich da nicht weiter drüber beschweren.
Ja, mach einfach noch so eine Saison und dann ist alles gut.
Kann man zum Beispiel mal gucken, zu Aaron Royal zum Beispiel, der wurde auch, war Platz 22 davor, ist jetzt Platz 10, weil der hat auch eben Canadian Open, US Open war der noch ganz gut und auch 70.3 WM. Also allgemein, man sieht, die Mitteldistanzler sind alle nach vorne, einfach weil diese Langdistanzler
ja, weil dieses Ironman, ein gutes Ironman-Ergebnis,
genau,
bei einem, was jetzt ein Silver Race ist, natürlich komplett gecrushed sind. ganz was gutes ja aber Beispiel. Auch vom Stellenwert ist. Ich meine, da gab es ja ein paar, die sind vorne drin, die haben ja ein wirklich unbedeutendes Ironman-Rennen gewonnen und sofort bist du in den Top 15.
Ja, zum Beispiel Daniel Beckegaard ist jetzt auch hinter mir im Ranking, weil der halt auch nicht bei den großen Rennen performt hat. Also ja. Er hatte jetzt keine schlechte Saison und auch gute Ergebnisse, aber halt jetzt nicht bei den ganz großen Rennen. Und Flo Angert ist auch nach vorne gerutscht um 6 Plätze.
Ja.
Auf Platz 8, jetzt ein Platz vor mir. Ich meine, gut, Der hat St. George natürlich. Auch die ITU-WM, wo er Zweiter wurde, vor mir. Und wahrscheinlich zählt Hawaii auch noch rein. US Open zählt wahrscheinlich sogar mehr als sein 10. Dallas, oder 11. Platz in Kona.
Stimmt. Ja, aber krass, guck mal, auch so einer, ob der dann in Dallas top performt, der 10. Platz auf Hawaii kann dann auch nochmal ordentlich was nach vorne spülen, ne? Selbst wenn der dann ins Ranking geht. Also ist geil. Ist geil, aber auch, ich bin gerade noch, muss ich sagen, zwiegespalten. Also ich finde geil, dass die so ein paar Langdistanzrennen, dass die halt nicht mehr so overperformen, dass es so ein bisschen glatter ist und dass es vielleicht auch dazu führt, dass du spannendere Races hast, nicht nur bei den Championship-Races, sondern bei den gut bewerteten Rennen und auch vielleicht für das eine oder andere Rennen eine Chance durch mehr Preismoney, wenn man es denn bekommen kann, auch weiter zu wachsen oder auf den Schirm zu kommen. Aber auch natürlich für die Gefahr, für manche Rennen so ein bisschen vom Radar noch weiter zu verschwinden und auch für Nachwuchsathleten und ja, für Athleten, die jetzt irgendwie Platz 50 bis 80 sind, dann in die Top 50 zu kommen. Weil am Ende sind das ja auch nicht nur diese 10 Athleten, die sagen so, ja, jetzt gehe ich den Weg über Ironman XY und qualifiziere mich für Hawaii oder für die 73 WM, sondern das sind ja auch 150 Athleten, die sich dann da um diese verbliebenen Plätze battlen. Wobei das dann natürlich auch die Rennen wieder spannend und umkämpft und cool macht, aber ich sehe das noch als die einzige Gefahr jetzt gerade so ein bisschen, dass du, wenn du einmal in den Top 50 bist und keine Verletzungssaison oder total die Murks-Saison hinlegst, dann ist es ja fast unmöglich, da wieder rauszufliegen aus diesen Top 50. Da werden sich ja höchstens hinten die letzten 5 Plätze vielleicht nochmal wechseln.
Ja, es wird interessant. Also ich bin mal gespannt, wie es danach nach diesem Jahr ist. Aber grundsätzlich ist die Idee eigentlich gut, dass man alle Top-Profis irgendwie versucht, dass alle die gleichen Rennen machen, jedes Jahr.
Ja, ja.
Also dass einfach die Rennen so spannender werden. Aber natürlich ist es dann umso schwieriger für die nicht so gut gerankten Athleten, dann Punkte zu holen, weil halt die Top-Profis eben nicht mehr bei den kleineren Rennen am Start sind, um diesen Strength-of-Field-Score zum Beispiel anzuheben.
Ja.
Wir können noch ein paar hier so Winner und Loser des Rankings, habe ich mir noch rausgeschrieben, was mir so ins Auge gefallen ist. Also, wen es interessiert, das Ranking ist jetzt auch, müsste jetzt schon online sein, zum Zeitpunkt des Podcasts.
Auf der PTO-Website.
Auf der PTO-Website. Und kann man auch sehen, welche Rennen da jetzt bei welchen Athleten damit mit reinzählen.
Beziehungsweise, ich bin mir sicher, das kündige ich jetzt einfach schon mal an, wenn ihr das hier hört und nicht auf die Website geguckt habt, wir werden dazu auch einen Artikel noch auf Pushing Limits haben, wo wir dann die Links drin haben zur PTO und auch das nochmal so ein bisschen textlich alles erklärt haben.
Miki Tarkold auch guter Mitteldistanzathlet, der ist von 33 auf 18 vorgesprungen.
Boah.
Pablo Dapena von 42 auf 31 und dann noch Loser des Rankings. Alistair Brownlee, der halt wirklich bei unbedeutenden 73 bzw. Ironman-Rennen performt hat letztes Jahr, von Platz 8 auf Platz 35 abgerutscht.
Boah, das
Rudy
ist krass.
Rudy von Berg von Platz 19 auf Platz 32 abgerutscht.
Auch bitte.
Und Michi Weiß von Platz 51 auf Platz 76 abgerutscht.
Oh, schade.
Bei den Frauen hat sich auch viel getan. Wollen wir natürlich nicht außen vor lassen hier. Anne Haug, die das Ranking gewonnen hat letztes Jahr, ist jetzt auf Platz 6 abgerutscht.
Was?
Und Ashley Gentle führt jetzt das Ranking und zwar mit Riesenvorsprung tatsächlich. Von Platz 3 auf 1.
Ja, die hat alle die PTO-Races.
Genau,
und die
hat drei erste Plätze in Diamond.
Boah.
Flora Duffy noch vom Platz 20 auf 12.
Oh, da sind nicht mit, das ist eine Überraschung.
Und bei den Frauen gab es nicht ganz so große Sprünge, es ist zumindest nichts aufgefallen. So Emma Pellen ist noch von 15 auf 10, die auch nur Mitteldistanz Rennen macht.
Ja, aber auch krass. Also am Ende ist es auch so, dass du durch dieses neue Ranking jetzt nicht auf die Langdistanz gezwungen wirst, als super junger Athlet. So, wenn du sagst, ey, ich will mich erstmal Speed ausbilden oder vielleicht auch nochmal ein bisschen Kurzdistanz machen oder so einer wie, jetzt überlege ich mal, der jetzt da nicht drin ist, Justus Nieschlag, der jetzt irgendwie nicht mehr im DTU-Kader ist und jetzt auf die Mitteldistanz geht. Für den ist es auch super gut, so ein Ranking. Der wird jetzt da nicht irgendwie direkt in eine Langdistanz gezwungen, wenn er da mitmischen oder performen will, wenn du ganz vorne mitspielen willst. Also finde ich schon sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt können wir auf deine Frage zurückkommen mit der
endlich.
Rennplanung.
Endlich. aber deine Rennplanung ist ja eh noch nicht fertig, weil ja die ganzen PTO-Termine sowieso noch nicht released sind. Also von dem her ist das ja eh alles noch offen.
Ja, ich hoffe, in der nächsten Episode kann ich wirklich ausführlich darüber reden. Eigentlich fehlt nur noch ein Termin, der European Open, die veröffentlicht werden müssen, dass ich wirklich über meine komplette Rennplanung reden kann.
Sehr gut. Bevor wir das machen, mir fällt das gerade, also wie Schuppen vor den Augen, hat irgendwer dir Freddy Leaks die korrekte Location geschickt?
Das hast du letztes Mal schon gefragt. Oh. Also ja, aber konnte ich denen natürlich nicht sagen, dass ich
stimmt. Oh Gott, ja. Oh nein, peinlich. Ja, habe ich vergessen. Du hast recht. Hast du ja. Bei mir hat es keiner geschrieben.
Ich werde meine Rennplanung jetzt nicht für das Ranking ändern.
Aber bei dir war also, ja eh, wenn man sich anguckt, genau, Fokus war eh PTO.
Ich versuche sowieso immer die größten Rennen zu machen, da wo alle am Start sind. Aber ich werde jetzt zum Beispiel haben wir ja auch in der letzten Episode darüber geredet, ob Singapur, Asian Open oder 73 WM. Ich meine, Asian Open wäre in dem Fall Diamond. Ja. 73 WM Gold, aber trotzdem werde ich dabei bleiben. Das ist wahrscheinlich eher zu 73 WM tendieren. Ich werde jetzt nicht für die 5 extra Base Points doch die Asian Open machen.
Dann ist ja auch noch so ein bisschen Stellenwert, musst du ja auch sehen, ne? Auch für deine Partnersponsoren,
genau,
irgendwie WM
in
Europa, hat die da nicht einen höheren
ansprechen.
Stellenwert als irgendwie Singapur? Und was dann natürlich auch noch spannend ist, muss sagen, 5 Base Points extra, ja oder nein? Aber fliegst du jetzt, wie du im letzten Podcast schon gesagt hast, in die Hitze, was vielleicht gar nicht so unbedingt deins ist, anstatt irgendwie in Lahti? Ich muss das so aussprechen, sonst kriege ich wieder Ärger und Hate-Zuschriften, dass ich Lahti sage. Dass du da vielleicht, also so oder so, ja viel größere Chancen hast, da geil zu performen als in Singapur. Das spielt natürlich dann auch rein und dann rechnest du dieses durch. Und das ist ja das Geile an dem neuen System, dass es jetzt transparent ist und nicht so, oh, ich gebe jetzt mal was in den Computer ein und guck, was da an Punkten rauskommt am Ende.
Genau, das wollte ich auch noch ansprechen, Thema Sponsoren. Ich meine, am Ende des Ranking ist nett und so und es ist cool zu sehen, wo steht man bei so einem jetzt fairen und transparenten System. Aber ich werde, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich jemals wirklich für das Ranking meine Saison planen werde dementsprechend racen werde, weil es wird nie, hoffentlich nie mein Haupteinkommen sein. Ich meine, gut, viele Profis sind von Preisgeldern etc. abhängig. Ich habe die luxuriöse Situation, dass ich es nicht bin und muss dann dementsprechend schon auch schauen, was meine Sponsoren, die eben mein Haupteinkommen so darstellen, was die wollen. Und da ist jetzt zum Beispiel 73 WM definitiv noch ein deutlich höherer Stellenwert.
Ja. Ja, ist ja auch historisch so ein bisschen, ne? Also die PTO ist ja noch komplett neu. Da wird ja auch spannend zu sehen sein, wie reagieren Sponsoren da in Zukunft. Mhm. Also wenn jetzt diese PTO-Races immer höher werden und besser und vor allen Dingen auch die Media-Coverage ist bei diesen Rennen ja einfach, also klar, bei einer 73 WM ist die Media-Coverage auch top, du hast Livestream und alles, aber wenn du es mit einem anderen Rennen vergleichst, wo es dann keine Coverage gibt, wo es dann vielleicht in manchen, dem einen oder anderen Sponsorenvertrag auch noch gute Prämien und Bonusse gibt, dann ist ja auch die Frage, gibt es da irgendwann auch den Switch bei Sponsoren zu PTO-Races, die halt eine abgefahren gute Coverage haben, wo dann natürlich, wenn der Athlet performt, auch die Sponsoren auf Rennanzügen und sonst was oder Fahrrädern, Helmen, Klamotten eben die TV-Time bekommen und was dann natürlich auch wieder für Sponsoren das ist, was gewünscht und gewollt ist mit Athleten. Ultra spannend und gerade echt viel Dynamik und Bewegung in der Geschichte, was ja immer gut ist, wenn sich was bewegt irgendwo im Sport. Und da passiert gerade ja richtig was.
Ja, ich glaube, der next Step von der PTO müsste sein, eigentlich jetzt die ganzen Amateure zu den PTO-Rennen zu bekommen. Also die PTO-Rennen für die Amateure attraktiv zu machen. Ich meine, gut, es wird schon so nach und nach, denke ich, auch interessanter für die Amateure werden, wenn jetzt die Profis hauptsächlich das starten, auch immer weniger Ironman, sei es, weil Ironman nicht mehr so eine tolle Marke ist, wie sie es früher war, oder ob es halt wenig PTO-Punkte gibt. Aber da, wo die Profis hingehen, kommen ja früher oder später dann auch so die Amateure hin, weil die ja immer noch mit den Profis zusammen über die gleiche Strecke racen wollen.
Voll.
Oder dann auch noch das Rennen anschauen wollen. Und das wird auf jeden Fall interessant, wie sich das entwickelt. Und dann kommen die Sponsoren auf jeden Fall nach.
Ja, also bei mir ist es definitiv so, das, was du ansprichst, habe ich ja eben schon gesagt. Ich will irgendwie, wenn ich ein Rennen mache, auch möglichst da starten, wo ein geiles Profifeld ist und irgendwie damit spielen. Ich finde aber ganz interessant, und das wird interessant zu sehen, wie oft switchen die PTO-Races die Location. Weil ich glaube, du kannst nur ein starkes Amateurrennen etablieren, wenn du auch die Locations einfach über Jahre konstant hältst und die Profis da racen siehst und dass da irgendwie was entstehen kann und man sieht, oh geil, da sind viele Zuschauer da. Wenn du es jetzt siehst, irgendwie, wenn bei den Profis in Dallas halt niemand an der Strecke steht, warum soll ich da als Amateur racen? Finde ich dann irgendwie, da würde ich sagen, nee, da gehe ich nicht hin. Wenn ich jetzt aber Bilder von der Challenge Rot am Solarer Berg sehe, dann sage ich, ja, da will ich racen. So, und da kann sich ja nur was etablieren, wenn die Locations einfach auch mal gehalten werden über ein paar Jahre, dass da eine Fanbase hinkommen kann und.
Challenge Rot ist halt auch ein schlechter Maßstab.
Ja, es ist ein ganz schlechter Maßstab, aber das ist natürlich, damit kannst du alles immer gut begründen. Aber ja, nimmst ein Rennen wie ein Ironman Frankfurt oder sowas oder auch Ironman Hamburg, der seit Jahren eigentlich bei Profis noch keine große Rolle gespielt hat, jetzt durch die WM der Frauen schon mal so eine bisschen größere Rolle. Jetzt wird interessant zu sehen, was passiert, wenn die Pro-Männer da starten. Wer ist überhaupt am Start? Ich habe mit Nils am Freitag im Podcast drüber geredet, wenn da das Feld in Rot am Start ist, wer außer Jan Frodeno und Flo Angert bleibt eigentlich für Hamburg über? Das wird dann auch noch interessant sein und wie kommt das an? Aber wenn du vor Ort bist beim Ironman in Hamburg, und ich war schon ein paar Mal da, auch bei der Erstaustragung, so, du hast da immer eine geile Stimmung, weil Hamburg so eine Sportstadt ist. Die Leute gehen auf die Straße, die gucken Marathon, die gucken Hamburg Triathlon, die gucken Ironman. Und klar ist jetzt nicht so krass was los wie am Solarer Berg. Das ist, glaube ich, einzigartig in der Triathlon-Welt. Aber es ist wahrscheinlich noch 100 Mal mehr los als bei jedem Rennen in Edmonton, in Dallas und sonst was von der PTO-Tour ist. Und ich lehne mich aus dem Fenster, wahrscheinlich auch in Singapur. Und das ist ja dann auch interessant, wie sich das entwickeln wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass auch so Age-Group-Sport auch damit so ein bisschen zusammenhängt. Also wie cool sind die Strecken und sind da auch Spectator, sind da Zuschauer, die einen anfeuern, dass es eine geile Stimmung ist? Ist da eine coole Expo? Ist es ein cooler Race-Kurs? So, das spielt ja viel mit rein. Das ist ja nicht nur, dass die Profis racen, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber trotzdem müssen auch noch andere Kriterien erfüllt werden. Und wenn die jetzt irgendwie mal Singapur, mal da, mal da, mal da und es sind immer neue Locations, wo noch es nie irgendwie einen wirklichen Triathlon gab oder nicht einen, der sich etabliert hatte, den du kennst, dann bin ich gespannt, ob die es hinkriegen, da Age-Grouper hinzubewegen in die Races.
Ja, auf jeden Fall. Also mittelfristig wäre schon top, wenn auch die European Open in Deutschland stattfinden würde.
Das wäre der Hammer, ja.
Ich meine, so Nordamerika, es ist natürlich sowieso schwierig mit Zuschauern, weil halt einfach nicht die Menschen ja nicht auf die Straße gehen ohne Auto.
Ja, da musst du, ich hab mir das schon überlegt, du könntest das da gut hinkriegen. Du musst dann einfach die US Open 3 Stunden, bevor ein Footballspiel ist, auf dem Parkplatz von einem Footballspiel machen. Da ist ja dann eh schon was los, dann zwischen den parkenden Autos, wo die alle grillen und so.
Zieleinlauf im Footballstadion. Genau.
Kurz vor kurz vom Spielstart. Anpfiff. Ja, genau. Genau,
das wäre perfekt.
Dann hast du Zuschauer.
Da hat man Zuschauer, ja.
So könnte man das lösen. Ja, nee, spannend. Also, alles verstanden. Du hast es super gut erklärt. Auch spannend, dass es jetzt für dich auf die Rennplanung, aber man sieht es ja jetzt auch, wie weit du nach vorne gespült wurdest mit dem neuen Ranking. Das gibt dir eigentlich recht, dass du an deiner Saisonplanung und wie du es bis jetzt gemacht hast, eigentlich nicht viel ändern musst, um da gut zu performen, wenn die Races dann sitzen. Und dann bleibt mal abzuwarten, wie das so wird, was wir jetzt besprochen haben, was davon eintritt und was nicht.
Ja, ich bin auch gespannt und natürlich neben den Hauptzielen dieses Jahr ist es dann schon ein Ziel, die Top 10 jetzt zu halten im Ranking.
Das wäre wichtig. Minimum. Minimalziel Top 10 halten. Gut, das ist doch rund. Guck mal, wir haben eine Stunde 2 gequatscht. Passt genau, als wäre es abgesprochen. Oder perfekt. Haben wir noch irgendwas vergessen, irgendwas offen, was man noch zum neuen Regelwerk erwähnen kann? Ja, dann machen wir einen Deckel drauf.
Sonst haben wir ja in 2 Wochen dann wieder unsere reguläre What the Funk-Episode.
So sieht's aus.
Dann können wir da auch nochmal alles besprechen, was wir jetzt vergessen haben.
Sehr gut. Sonder-Broadcast, sonst was. Wichtige Folge hiermit abgeschlossen. Wenn noch Fragen sind, einfach in die Drunter-Kommis, wie immer. Dann bis in 2
danke
Wochen.
Danke fürs Zuhören. Und ja, bis in 2 Wochen. Hau Ciao.
Rein. Ciao.